Herzlich willkommen zum täglichen Sportpodcast am 2.1.2021. Ja, ungewohnt, nachdem man so lange 2020 gesagt hat. Aber am 1.1.2021 durfte natürlich eins nicht fehlen und das ist die Darts-WM. Wow. Wow, sagen wir wohl alle zu Dave Chisney. Dave Chisney, der bekannt ist, unkonstant zu sein, ab und zu nicht da zu sein, weil ich auch schon erwähnt habe, ich habe ja in meiner Prognose jetzt nicht so weit getippt, weil ich es einfach nie weiß von ihm, was du von ihm bekommst. Aber was wir heute von ihm bekommen haben, Weltklasse. Noch nie war in der Darts-Geschichte ein Außenseiter so wenig Außenseiter, beziehungsweise hat die Außenseiterrolle so souverän angenommen und hat den hohen Favoriten so klar geschlagen wie er. Denn Dave Chisney besiegt Maaike van Gerwen mit 5:0 in Sätzen, spielt dabei ein 107er Average, macht 1480er Würfe, 30 140 Plusaufnahmen und 56 100 Plusaufnahmen, hat dabei noch eine Doppelquote von 48%. Lasst die Statistiken auf euch wirken, denn das war wirklich Weltklasse. Dave Chisney damit jetzt die neue Nummer 6 der Welt. Van Gerwen spielt übrigens ein 98er Average. Es war ziemlich, wie ich finde, ziemlich viele Parallelen zum Spiel von Van Gerwen gegen Joe Kain. Allerdings gab es noch diverse Unterschiede. Zum einen bei der Doppelquote. Kain hatte, glaube ich, 30%. Zum einen auch in der Kaltschnäuzigkeit, was Dave Chisney angeht, weil er in wichtigen Momenten keinen einzigen Dart ausgelassen hat. Das sieht man daran, dass 5-0 ausgeht. Wenn du eine okay Doppelquote hast, allerdings in den wichtigen Momenten gegen Van Gerwen nicht, aber es verlierst du halt am Ende auch. Wenn du allerdings wie Joe Kain, wie Dave Chisney in den wichtigsten Momenten da bist und auch einfach da mal einen Van Gerwen schlägst, dann hast du alles richtig gemacht. Und das war der große Unterschied, zum Beispiel auch an der 141 unter Druck gescheckt. Der coolste Moment fand ich so im ganzen Spiel war, als Dave Chisney 8 perfekte hatte, den letzten auf die Doppel-12 wirft, Van Gerwen 181 Rest hat, die Triple 20, Triple 19, dann Doppel 12 wirft. Einfach um ihm mal zu zeigen, ich bin hier der Chef im Ring. Das wollte Van Gerwen damit ausdrücken. Das noch interessante daran ist, dass sich Dave Chisney dann gar nicht verirren lassen hat und einfach die Doppel 6 im zweiten direkt weggenagelt hat. Ein anderer Spieler hätte dann vielleicht gedacht, boah, ja gut, schwer jetzt. Dave Chisney, nein, er zieht das Ding straight durch und macht das 5:0 klar. Damit Van Gerwen raus, ist Sache, mit der hier wohl keiner gerechnet, dass wir ihn so früh, okay, das heißt früh Viertelfinale, aber letztes Jahr im Finale gewesen, jetzt zum Viertelfinale, beschreibt das Jahr von Van Gerwen allerdings auch. Der große Unterschied zum Joe Kain Match, der größte, war aber auch, dass Van Gerwen nicht das Niveau spielen konnte, was er in diesem Joe Kain Match gezeigt hat. Das war heute nochmal eine andere Hausnummer, auch wenn er sicherlich nicht schlecht war, allerdings kam er im Scoring einfach gar nicht hinterher. 1600 plus weniger, 1040 plus weniger, 1080er weniger. Das strahlt eigentlich nur aus, dass Van Gerwen im Scoring keine Chance hatte gegen diesen starken Dave Chisney. Und das ist unbeschreibbar, was da schon wieder abging. Darts at its best. Darts halt. Fantastisch war auch mehr oder weniger Spiel zwischen Gervin Price und Gurney. Gervin Price steht im Halbfinale, nachdem er sich Gurney geschnappt hat mit 5:4 im Decider Leg. 96er Average, für mich wieder kein gutes Spiel von Bryce, der bisher irgendwie ja ein bisschen glücklich durchkommen hat. Gegen Jamie Lewis kommt er knapp durch, 3:2, muss ich nochmal nachgucken, wie der letzte Satz da ausging. Bei diesem Spiel, den hat Gervin Price recht souverän 3:0 gewonnen. Gegen Dolan gewinnt er im Decider Leg 4:3 gegen Mervyn King, der spielt sein schlechtes Spiel seit langer Zeit, kann sein Niveau von den vorherigen Spielen gegen Max Hopp oder auch vom Player Championship Finals nicht halten. Gegen Gurney spielt Price auch nicht gut. Die Frage ist, ob er, wenn er jetzt gegen Bunting spielt, der dieses Jahr gut spielt, darauf kommen wir gleich zu sprechen, oder auch im Finale sein Niveau steigern kann und sich das Niveau den Gegner anpassen kann. Wenn er das kann, kann er die WM gewinnen und wird sie wahrscheinlich auch gewinnen, denn Stand jetzt ist er mit Abstand konstanteste Spieler, die nur übrig sind in diesem Turnier. Aber wenn er sein Niveau nicht anheben kann und auf dem gleichen Niveau bleibt, wo er aktuell ist, dann sehe ich schwarz für Price und glaube nicht, dass er dieses Turnier gewinnen kann. Auf die Halbfinalpartien kommen wir sowieso gleich noch zu sprechen. Ich spreche noch kurz über Gary Anderson und Dirk van Dijvenbode. Gary Anderson gewinnt 5:1. Dirk komplett nicht bei Sinn gewesen. Er hat ein paar Chancen auf Doppel gehabt, allerdings war es am Ende ein sehr gutes Spiel von Gary Anderson, der ja so gespielt hat wie in seinen besten Jahren 2015 und 2016 als Doppel-Weltmeister hintereinander. Das war gut, allerdings Dirk van Dijen wurde nicht sein bestes Niveau gespielt. Er hat ja ein paar Mal vorher erwähnt, Anderson ist ein großes Vorbild und das hat man ihm auch angemerkt. Warum hat man es gemerkt? Recht einfach, weil er einfach nie seine Emotionen gezeigt hat. Dirk van Dijen, der diese Musik hat, wenn er drauf geht, da schon abgeht, nach wichtigen Lecks seine Emotionen zeigt. Diesmal hat er sein Game einfach straight durchgezogen, wollte Anderson nicht auf die Nerven gehen. Ich habe es ja schon angesprochen im Podcast zuvor. Anderson ist halt sehr schlecht gelaunt unterwegs, geht einige an. Diesmal hat sich Dirk van Dijen wurde zu seinem Glück auch an den richtigen Tisch gestellt, da konnte sich Gary Anderson nicht drüber aufregen. Und deswegen auch das eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde, dass Dirk van Dijen wurde irgendwie nicht dieser eigenen Person treu geblieben ist und auch deswegen dieses Spiel verloren hat. Nicht verloren hat allerdings Stephen Bunting, denn der hat überraschenderweise Rataiski besiegt, der auch nicht Herr seiner Sinne war, irgendwie nicht gut gespielt hat für seine Verhältnisse. Stephen Bunting, großen Respekt. 101er Average war auch ein sehr gutes Spiel. Mit ihm hätte wohl keiner im Halbfinale gerechnet. Somit haben wir jetzt die Halbfinalpartien zwischen Bunting und Bryce. Das aktuelle Niveau ist, glaube ich, von Bunting leicht höher, auch was die Doppel angeht, denn Bunting ist einer, der weiß aktuell mit wichtigen Momenten umzugehen und macht dann in wichtigen Momenten die Darts mal aus. Lässt da nicht viel Druck und Aufkommen vom Gegner, geht er oft schnell in Führung. Das macht schon einiges her, was er aktuell spielt. Bryce dann anderer Fall, habe ich ja gerade schon angesprochen, sehe ich die Zeit als nicht überragend an und auch deswegen knackbar. Aber ob es passieren wird, ist natürlich wieder eine andere Frage. Zudem haben wir noch Dave Chisnall gegen Gary Anderson. Dort gehe ich mit Anderson, weil er die letzten zwei Spiele überzeugt hat, beziehungsweise das Spiel gestern gegen Dirk van Dijen wurde, das war auf altem Anderson-Niveau, das war überragende Darts, hat Spaß gemacht zuzuschauen bei Anderson. Morgen eine noch längere Distanz, ich spiele Best of 11 Sets, sprich First to Six. Und wenn Dave Chisnall vielleicht jetzt ein bisschen abgekühlt ist vom Kopf und nicht mehr das alte Niveau erreichen kann, Anführungszeichen, weil er einfach denkt, er hatte jetzt vom Kopf her den wichtigsten Schritt, dass er Van Gerwen nach 27 Spielen ohne Sieg gegen ihn mal bezwingen konnte, dass er vielleicht jetzt ein bisschen abschaltet, was ihn natürlich dann automatisch wieder ein bisschen schwächen würde. Ihr wisst schon, wie ich das meine vom Kopf her. Und auch deswegen glaube ich, dass Dave Chisnall hier verlieren wird. Fußball war gestern nicht viel, allerdings ein bisschen was, denn Everton hat gegen West Ham United verloren, Moyes gegen sein Ex-Team, welches sehr lange trainiert hat, 1:0, auch ein verdientes 1:0. Everton war ja auf einer langen Siegesserie, lief in letzter Zeit sehr gut, allerdings hat Souček das in der 86. besiedelt mit einem Sieg für West Ham. Manchester United gewinnt das Top-Duell gegen Aston Villa, womit man vor der Saison auch nicht unbedingt rechnen durfte. 1:0 gehen sie durch Martial in Führung nach einer Flanke von rechts. Wan-Bissaka, Martial kommt langsam wieder in Form. Traoré macht in der 58. nach Flanke von Grealish das 1:1. Pogba holt dann ein Elfer raus. Wer schießt ihn außer Bruno Fernandes? Bruno Fernandes schießt, haut den rein und so gewinnt United 2:1. Strittiger Elfer, über den man sich streiten kann. Man kann ihn geben, muss ihn nicht geben. Das typische Gespräch, welches wir von überall kennen. Somit ist United jetzt schlussendlich auf Platz 2 der Premier League-Tabelle, punktgleich mit Liverpool. Das sieht aktuell wieder sehr gut aus. 10 Spiele ohne Niederlage ist United jetzt. Punktgleich, mal gucken, was da in Richtung Meisterschaft gehen wird. Gehen wir noch kurz auf die NBA an, denn sonst haben wir nicht viel zu besprechen. Und noch kurz auf die BBL, ein kleiner Fakt. Die Basketball Braunschweig Löwen, habe ich ja das Thema angesprochen mit den drei Corona-Tests, sind jetzt weiter in Quarantäne. Damit werden die zwei weiteren Spiele in kommender Zeit abgesagt. Das eine wäre am Dienstag gegen Bayern gewesen, das andere habe ich jetzt nicht im Kopf. Am Sonntag haben wir auch für alle, die sich nicht Fußball oder ähnliches reinziehen wollen, ab 17:30, glaube ich, Alba Berlin gegen Bayern München ein Topspiel. Sprechen wir noch über die NBA. Toronto Raptors, aka Tampa Bay Raptors. Aktuell spielen sie ja in der MLB Arena in Tampa Bay, da das Ein- und Ausreisen nach Kanada, wo ihr eigentlicher Standort ist, natürlich in Toronto, nicht so leicht möglich ist wie davor. Die Jahre musste man umwandern, zieht ins heiße Tampa Bay, auch schön zu der Jahreszeit nicht im kalten Toronto zu sein, und schießt die Knicks in eine Arena ab, 100-83. Van Vliet, der einen Riesenvertrag unterschrieben hat, wie ihr bereits mitbekommen habt in dieser Offseason, mit 25 Punkten, 5 Rebounds und 7 Assists. Der Top-Scorer, hinter ihm kommen Laurie und Powell. Aus Sicht von den Knicks, Knox mit 16 Punkten, Randall mit 16 Punkten. Eine große Enttäuschung, wie ich fand, war RJ Barrett, der Third Pick, glaube ich, im Draft 2019, weil der lange mit Zion zusammen gespielt hat am College, von dem man sich einiges versprochen hat, geht die Zeit ein bisschen, wie ich finde, bei den Knicks unter. Das muss natürlich nicht sein. Warum haben allerdings auch die Raptors gewonnen? Eine Sache, die perfekt die aktuelle Situation beschreibt, beziehungsweise warum manche Leute sich nicht mehr gerne die NBA angucken. Die Dreierquote von den Knicks: 3 von 36 getroffen, 8,3%. Und dann einfach immer weiter die Dreier zu nehmen, 36 am Ende zu nehmen. Man hat nur 16 Zweier bzw. Korb-Drives zum Korb insgesamt einfach aus der Zone mehr. Das ist eine Katastrophe, und dass du immer weiter wirst, wenn du nicht triffst. Klar, man kann sagen, getreu dem Motto, irgendwann triffst du schon. Allerdings ist das dann irgendwann kein attraktiver Basketball, wenn du siehst, dass Teams 8% ihrer Dreier reinwerfen. Man könnte sagen, typisch ist auch von den Knicks, kommt eher in den letzten Saisons, aber das ist natürlich jetzt auch nicht der Anspruch, den man haben sollte. 8,3% Dreier ist einfach eine Riesenkatastrophe, und auch deswegen würde ich sagen, haben die Toronto Raptors gewonnen. Ein Riesensieg haben auch die Philadelphia 76ers eingefahren, und da hat der Neuzugang Seth Curry überzeugt. Seth Curry kam ja zu den Sixers von den Dallas Mavericks, die dafür Josh Richardson gewonnen haben, der auch gut spielt bei den Mavericks bisher, beziehungsweise viel Defense reinbringt. Im Shoutout, in Blowout gegen die Clippers sah er sehr, sehr gut aus. Steph Curry allerdings auch 7 von 12 von der Dreierlinie, 5 von 7, 21 Punkten, Topscorer. Topscorer waren allerdings auch, war Joel Embiid mit 21 Punkten, ebenfalls auch sehr gute Wurfquoten. Und Tobias Harris 20 Punkte. Ben Simmons direkt im ersten Viertel auch ein Dreier getroffen, auch das sollte man erwähnen, denn Fans wissen, er verweigert sonst gern mal den Dreier. Ein riesen Blowout vor insgesamt 3.247 Fans, die anwesend waren in Orlando. Die Rockets, die neuen Rockets, die einiges verändert haben, unter anderem DeMarcus Cousins und John Wall dazugehören haben. John Wall in seinem ersten Spiel nach 2 Jahren offiziell mit 22 Punkten, 6 Rebounds, 9 Assists, sehr gut gespielt. War sehenswert. Na gut, ob Rockets Basketball sehenswert ist, das muss auch jeder für sich selber entscheiden, denn sie spielen natürlich auch keinen unbedingt schönen Basketball. Angeführt wurden sie von James Harden, der 33 Punkte, 6 Rebounds und 8 Assists erzielt hat. Harden in den letzten 5 Minuten an jedem Punkt beteiligt, entweder als Assist oder selber gescored. Gutes Spiel, und auch DeMarcus Cousins, 13 Minuten, also nicht wirklich viel gespielt, allerdings 8 Punkte. Auch er nach einer ganzen Saison war heraus zurück, schön zu sehen. Die Pelicans, das Homecoming von Steven Adams, geht auch erfolgreich aus Sicht von Steven Adams aus. 113-80, ich habe ja die Oklahoma City Suns im Westen auf den letzten Platz getippt, deswegen ist das, wie ich finde, wenig verwunderlich, dass es jetzt zu diesen Playouts kommt. Das Team ist im Neuaufbau, das Team wird zum einen Jahr in diesem Fall auch wieder nicht mehr geben. Deswegen ist es, wie es ist. Die Phoenix Suns besiegen noch zum Schluss die Utah Jazz und stehen damit wirklich in ihrer Tabelle gut da. 4-1 und führen damit die Western Conference an. Devin Booker, der bisher, glaube ich, 9 Punkte im Schnitt aufgelegt hat, mit einem guten Spiel, 25 Punkte, 10 von 17. Guten Supporting Cast hatte auch Jack Crowder, Miles Bridges mit jeweils 16 Punkten. Sehr gute Wurfquoten. Chris Paul, der Neuzugang, mit 11 Punkten. Aus Sicht von den Utah Jazz haben natürlich wieder das überragende Duo Donovan Mitchell und Rudy Gobert 41 Punkte aufgelegt. Das war's mit dem täglichen Sportpodcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Genießt den Tag. Tschüss.